Wir hören noch mal die Zachäus-Geschichte aus der Bibel, aus Lukas 19 in der Neue Genfer Übersetzung. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an den Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Sagten sie. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vielfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er zu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen.
Klein soll er gewesen sein, dieser Zachäus, der das Zollgewerbe in Jericho betrieb. Klein, sogar so richtig klein. Kleine Männer, so sagt es die Forschung, haben das schwer. Frauen, das kann man nicht nur bei elitepartner.de lesen, bevorzugen Männer ab 1,80 Meter, am liebsten 1,88 Meter. Pech gehabt, kleiner Zachäus, blöd gelaufen. Ein Münchner Forscher hat sogar herausgefunden, dass kleine Männer für denselben Job weniger Geld bekommen als große Männer. Und leitende Mitarbeiter sind im Schnitt 5 Zentimeter größer als ihre Untergebenen. Kleine Männer frieren schneller, sind anfälliger für koronare Herzkrankheiten. Und Humphrey Bogart musste Plateauschuhe anziehen, als er Ingrid Bergmann in Casablanca diesen Satz zuhauchte: Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Kleine Männer, manche leiden auch total darunter. Und Alfred Adler, der prägte den Begriff des Napoleon-Komplexes. Kleine Männer glauben immer, sie müssen sich besonders doll anstrengen, fleißiger sein, ausdauernder sein, erfolgreicher sein. Kleine Männer, Gregor Gysi, 1,65, Nicolas Sarkozy, 1,65, Bruno Mars, auch 1,65, Oliver Pocher, 1,70. Mit Oliver Pocher sind wir auch schon fast bei Zachäus wieder angekommen, weil die beiden könnten wetteifern darum, wessen Ruf wohl schlechter wäre. Dieser Zachäus war ein kleiner Mann, aber das war noch nicht mal sein Hauptproblem. Sein Name Zachäus bedeutet wohl ungefähr so der Gerechte oder der Reine. Also das rief geradezu nach diesem Wortwitz, Herr Rein und das schmutzige Geld. Und um zu verstehen, worum es da eigentlich ging, muss man sich klar machen, was der Besitzer einer Zollstation eigentlich tat und wofür der eigentlich da war. Die Zöllner waren nämlich damals in erster Linie nicht Beamte, sondern die waren freiberuflich Tätige, die waren Unternehmer. Sie ersteigerten eine Lizenz für eine Zollstation, um dann an diesem Ort zu sitzen und Zoll einzutreiben für die römischen Besatzer. Sie waren also Freiberufler und sie waren Unternehmer, nicht Beamte in erster Linie. Und sie mussten auf den Zoll ihren eigenen Verdienst für sich selber draufschlagen. Und darin war Zachäus nun so richtig, richtig gut. Er verdiente sich eine goldene Nase. Eine kleine zwar, aber immerhin eine goldene Nase verdiente er sich. Und er war eine Schlüsselperson für dieses Städtchen Jericho. Allerdings auch keine gute Schlüsselperson, weil die Menschen unter ihm total litten. Unter den hohen, hohen Zöllen, die er einfach allen Leuten abknüpfte und die er verlangte. Wenn man seinerzeit einen Begriff für einen schlimmen Zeitgenossen suchen wollte, irgendeine Beleidigung, dann würde man Zöllner gesagt haben. Ey, du Zöllner, hätte man dann so am Stammtisch abends sich zugeprostet und so halb ernst auch als Beleidigung dann eben ausgesprochen. Das war damals so, als ob du morgen zur Stadtverwaltung gehen würdest, hier vielleicht ins Rathaus in Hennstedt-Ulzburg und einen neuen Personalausweis beantragen willst. Laut Gebührenordnung kostet der 37 Euro. Habe ich gegoogelt, finde ich ganz schön teuer geworden, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, damals noch weniger bezahlt. Aber 37 Euro Personalausweis. Und jetzt stell dir vor, dieser freundliche Beamte grinst dich an, legt dir die Rechnung vor für deinen neuen Personalausweis und da steht nicht 37 Euro drauf, sondern 200 Euro. Und genauso lief das damals mit dem Zachäus. Weil er diese 200 Euro dann hinlegte und er brauchte dieses Geld ja für sein neues Auto und sein schönes Ferienhaus auf Rügen und die Kreuzfahrt, die er machen wollte, das schmuss ja alles da drauf auf diesen 37 Euro Wert und nahm das alles andere dann für sich auch ein. Was können wir jetzt aus dieser Geschichte von diesem kleinen, unsympathischen, reichen Mann aus Jericho lernen? Es sind erstmal ein paar kleine Dinge und eine ganz, ganz große Sache ganz am Ende. Die kleinen mal zuerst. Erstens, Jesus besucht Jericho und er gibt sich mit Zachäus ab. Das finde ich total bemerkenswert. Wie ruiniere ich meinen Ruf? Ich muss mich nur mit den falschen Leuten abgeben und schon bin ich irgendwie unten durch. Der Opa meiner Frau hat erzählt, dass damals zwischen Hennstedt, also dem Dorf Hennstedt und dem Dorf Ulzburg, eine große Fehde war, großer Krieg. Die haben sich getroffen, da wo die Feuerwehrwache jetzt steht, und haben sich geprügelt, haben sich zum Prügeln verabredet, um sich zu zeigen, wer der Größere, der Stärkere ist, welches Dorf am meisten hat. Und wenn man sich mit dem falschen Dorf abgegeben hat, dann war man im eigenen Dorfteil gleich unten durch. Was, du warst bei den Ulzburgern? Was bist du denn für ein Kerl? Geht gar nicht. So zum Beispiel. Oder wenn man jetzt als HSV-Fan am St. Pauli-Stadion auftauchen würde, wäre ähnliches Ding. Zachäus war jedenfalls auch total schlechte Gesellschaft, richtig schlechte Gesellschaft. Und Jesus scheint es gar nicht zu stören und Zachäus macht es überglücklich. Und Jesus ist es deshalb dann auch egal, wer du bist. Du, der du jetzt hier heute in dieser Bankreihe sitzt, das ist ihm völlig egal. Egal, was du getan hast, egal, was du tust, er gibt sich immer mit dir ab. Das ist der Zuspruch aus dieser Zachäus-Geschichte. Und das Zweite ist, dass Zachäus doch vielschichtiger ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Er möchte Jesus sehen und da ist irgendwas in ihm drinne, das ihn nach Jesus fragen lässt. Und er klettert sogar auf einen Baum hoch dafür, um diesen Jesus zu sehen und einen Blick auf ihn zu erhaschen. Es heißt, weil er so klein war. Es heißt aber auch so, weil er da oben in dem Baum gut versteckt ist zwischen diesen ganzen Blättern. Er traute sich vielleicht auch gar nicht in die Menge, weil er eben so schlecht angesehen war, weil er Angst hatte, dass die Leute ihn bepöbeln oder ihm aus Versehen mal so den Ellenbogen in die Hüfte so rammen, wenn sie ihn so neben sich sehen. Hinter den Blättern konnte er vielleicht gar nicht so super sehen, aber er war eben auch nicht gesehen von den Leuten da unten. Und manchmal ist das ja auch gut so, so aus der Ferne so ein bisschen hinschauen können. Und vielleicht sagst du das ja auch heute, dass du hier sitzt und sagst, ja, dieses Christliche und diese Kirchendinge, die gucke ich mir mal so ein bisschen aus der Ferne an. Völlig in Ordnung. Zachäus sitzt also da oben und sein Interesse für Jesus irritiert, wenn man in ihm diesen unsympathischen Turbokapitalisten sieht. Man könnte sagen, sein Körper ist in dem Baum versteckt, aber seine Seele ist offen für Jesus. Er hat Drang danach, ihn zu sehen irgendwie. Und was lehrt uns diese Stelle? Klettere auf Bäume, um Jesus zu sehen. Könnte ich euch jetzt so sagen. Egal wie alt du bist, werd nochmal Kind, kletter so den Baum hoch und guck, ob du da Jesus irgendwo entdeckst. Natürlich nicht genau in dem Wortlaut, aber in diesem übertragenen Sinne. Weil da etwas in diesem Zachäus ist, was ihn nach Jesus fragen lässt. Dann mach das doch auch mal so, dass du mehr dieses in dir drinne hast, was dich nach Jesus fragen lässt. Und dann tu doch mal auch so Dinge wie sowas Verrücktes wie auf einen Baum zu klettern, um ihn wirklich zu sehen. Also wirklich Dinge machen, wo du sicher bist, da wirst du eine Begegnung mit Gott kriegen und mit ihm auch haben. Und setz dich dem mal aus. Klettere mal im übertragenen Sinne auf Bäume, um Jesus zu sehen, weil er es wert ist. Das hat der Zachäus anscheinend an der Stelle verstanden. Er ist es wert, Dinge stehen und liegen zu lassen, um einen Blick auf diesen Jesus zu erhaschen. Das Dritte, die Begegnung von Jesus und Zachäus. Jesus tut total Erstaunliches. Er bleibt stehen, er guckt hoch zu diesem Baum und er schaut Zachäus an und er nennt Zachäus dann beim Namen. Er lockt ihn vom Baum herunter und er lädt sich selber bei Zachäus dann zum Essen ein. Ausgerechnet bei diesem Gauner. Und ebenso erstaunlich ist, Zachäus hockt da in seinem Baum rum. Er sieht Jesus kommen, er hört, wie Jesus ihn ruft und er flitzt sofort den Baum herunter. Und er zögert keinen Moment und er nimmt Jesus ohne Fragen, ohne weiteres sofort bei sich auf. Erzählt wird uns diese ganze Geschichte, damit wir verstehen, wie Gott ist. Alles, was Jesus tut und wo wir was von Jesus hören, zeigt uns wie so ein Fenster, wie Gott eigentlich ist und was Gott machen möchte. Jesus nennt diesen Zachäus nicht einen Gauner, obwohl Jesus ziemlich genau wusste, dass dieser Kerl ein echt böser Bub war. Jesus nennt diesen Gauner einen Sohn Abrahams. Wir könnten sagen, ein Kind Gottes. Ein Menschen, der Gott am Herzen liegt. Ziemlich seltsam, aber irgendwie auch berührend. Und Jesus ruft es auch über uns aus. Kind Gottes. Das steht über deinem Leben drüber. Und wir liegen Gott auch total am Herzen. Und gerade wenn wir mal wieder völlig versteckt im Baum hocken, weil wir denken, na, gerade brauche ich irgendwie ein bisschen Distanz zu ihm, zu Gott. Oder dass wir uns in unserem Leben verstecken, weil wir merken, wir sind irgendwie auf dem falschen Dampfer unterwegs. Gerade dann will Jesus uns da rauslocken aus diesen Blättern unseres Lebens. Und wir sind auch diese Kinder Gottes und wir liegen ihm auch so sehr am Herzen. Vierter kleiner Punkt, die Folgen dieser Begegnung. Zachäus krempelt sein ganzes Leben um, total, komplett. Einmal vom Kopf auf die Füße gestellt und wieder zurück. Und er sagt, ich gebe die Hälfte meines ganzen riesigen Besitzes den Armen. Und dann erstatte ich jedem vierfach zurück, das, was ich ihm abgeknöpft habe. Vierfach, wirklich viel. Und das wirklich Beeindruckende ist, dass Jesus ihn dazu noch nicht mal auffordern muss. Jesus konnte beim Thema Geld ja manchmal ziemlich knallhart sein. So richtig mitten ins Gesicht die Faust knüppeln so. Und sagen, du, Geld weg, Geld ist nicht gut für dich, häng dein Herz nicht ans Geld und so weiter. Ganz viele Begegnungen, wo es um dieses Thema geht. Aber da sagt Jesus gar nichts zu und Zachäus macht es völlig von alleine. Und ebenso beeindruckend ist dann noch besonders, dass Zachäus das tut, ohne dass das in irgendeiner Form schmerzhaft klingt. Zachäus scheint es geradezu mit leichter Hand einfach so wegzugeben, was eben noch sein allergrößter Schatz war. Mit leichter Hand macht er das und ich glaube, da liegt ein riesiges Geheimnis dann auch drin. Zachäus hat ein Leben lang geglaubt, er könnte seine Seele mit noch mehr Geld und noch mehr Gewinn zufriedenstellen und ernähren. Wenn wir uns unsere Seele wie so eine offene Schale vorstellen, hat da ganz viel von diesem Besitz und Geld in diese Schale reingestopft. Und am Ende war es aber nie das, was er sich erhofft hatte, was es wirklich ausfüllt. Und jetzt ist Jesus bei ihm eingekehrt, in sein Haus und dann auch auf eine schöne Art und Weise irgendwie in sein Inneres. Und plötzlich erlebt sein Geld eine Inflation von unbekanntem Ausmaß. Weil die Tatsache, dass Gott ihn, diesen verhassten, isolierten, geldgierigen kleinen Mann liebt, als sein Kind annimmt, ihn liebt und verändert, das ist irgendwie mehr, als Zachäus vertragen kann. Und Zachäus tut es dann nicht aus schlechtem Gewissen. Er tut es auch nicht aus irgendeinem moralischen Druck von oben herab, von diesem Mann aus Nazareth. Nein, er macht es aus Freude, aus tiefer Freude, aus unendlicher Befriedigung und aus reinem Glück gibt er jetzt all seinen Besitz weg. Mit leichter Hand macht er das. Weg damit, hier, du kriegst auch noch was davon ab. Und er schreibt seine Schecks ohne Zögern und er räumt das Konto leer ohne irgendein Bedauern. Und Zachäus fragt auch nicht, oh, muss ich jetzt irgendwie mein Geld opfern? Wie blöd ist das denn? Er fragt sich auch nicht, wie viel dürfte ich denn jetzt noch behalten? Er fragt sich auch nicht, naja, ist eigentlich der Zehnte vom Brutto oder vom Netto? Er fragt, wer will ich denn fortan sein? Wer bin ich als Kind Gottes? Wer will ich sein? Und wie lebe ich, wenn ich genau der sein will? Jesus vergibt ihm und diesem Zachäus ist Erbarmen widerfahren. Und das krempelt sein Leben um. Und weißt du was? Auch dir ist dieses Erbarmen widerfahren. Schau auf dieses Kreuz, wo Jesus hängt. Da ist der Ort der Gnade, da ist der Ort der Vergebung. Da hat dein Leben eine neue Wendung genommen und da hat Gott dir vergeben und er vergibt dir auch jetzt. Und deshalb sind diese Fragen auch genau für dich. Wer willst du denn jetzt eigentlich sein, jetzt wo du genau weißt, dir ist vergeben? Und wie lebst du eigentlich? Und was für ein Leben willst du eigentlich führen? Und womit füllst du vielleicht auch immer noch deine Seelenschale, wo du genau weißt, Gott will das eigentlich anders haben? Das waren die kleinen Dinge. Jetzt kommt die eine große Sache. Die große Sache hat mit Tag 1 nach dem Besuch von Jesus bei diesem Zachäus zu tun. Tag 1 nach diesem merkwürdigen Ereignis, das die Menschen in dieser Stadt völlig verwirrt hinterlässt und sie bis in die Nacht hinein beschäftigt. Da waren die einen völlig irritiert von, die hatten Jesus doch als Fürsprecher der Armen erlebt. Jetzt kehrt er bei diesem reichen Sack ein, was soll denn das? Bestätigt waren die anderen, die wussten, Jesus ist eine komische, zwielichtige Gestalt, genauso wie dieser zwielichtige Zöllner. Verärgert waren die Dritten, die über Glauben und die religiöse Moral irgendwie wachten. Und das ging so bis in die Nacht hinein. Und als Jericho am nächsten Morgen erwachte und die alle die Augen aufmachten, da war nichts mehr wie zuvor. Nichts mehr. Als Jericho aufstand, da hatte sich ganz viel verändert. Und die eine große Sache ist die, dass Jesus sich, so klug wie er eben ist, eine ganz clevere Wahl getroffen hat. Weil er die gewaltige Kraft der Liebe Gottes an einem ganz schwierigen Beispiel demonstriert hat. Dieser Jesus ist zugleich der Hebel in dieser Stadt, um die Menschen dieses Ortes zu verändern. Jesus hat sich genau den Richtigen an dieser Stelle ausgesucht. Was also geschieht am Tag 1? Nach dem Besuch von Jesus. Ich habe mich mal da reingeträumt, steht nicht in der Bibel, aber ich habe es mir einfach jetzt so vorgestellt. Ich nehme euch mal mit da in diese Reise. Ein Familienvater findet plötzlich Geld im Postkasten von Zachäus, was der da reingeworfen hat. Geld, das er an der Zollstation hatte lassen müssen, viel zu viel Geld. Und ihm kommen die Tränen, weil er endlich Geld hat, die Operation für seine Frau zu bezahlen. Oder ein Handwerksmeister, der findet vor Schreck ein Scheck voller Geld vor seiner Tür. Er ist ganz erschrocken, weil das Geld ist, was der Zachäus in seinen Rachen gestopft bekommen hat von ihm. Und er weiß gar nicht, wie ihm jetzt wird. Plötzlich kann er ganz viel Material für seinen Handwerksbetrieb bezahlen und seine eigenen Waren noch mehr verkaufen. Ein Gemüsehändler kommt in die Stadt gefahren, er fährt zum Zoll, er ist total seufzt und er weiß, oh, jetzt muss ich wieder so viel Geld da abgeben, wie blöd ist das. Und ich muss meine Waren dann auf dem Markt wieder so teuer anbieten, damit ich selber Geld habe. Und dann hört er, wie niedrig plötzlich der Zoll ist. Und er traut seinen Ohren kaum. Und er fährt auf den Markt und er kann sein Gemüse und sein Obst plötzlich zu vernünftigen Preisen verkaufen. Hey, wie cool ist das? Und eine alleinerziehende Mutter kommt dann zum Markt. Sie denkt, ah, schon wieder der Markt. Es wird nicht reichen, das Gemüse und Obst ist so teuer, weil der Gemüsehändler muss immer so viel Zoll vorne an der Stadteinfahrt bezahlen. Und sie sieht das Preisschild durchgestrichen. Heute 100% Rabatt gefühlt. Und ihr Herz wird richtig fröhlich und macht einen Sprung. Heute kann sie ihre Kinder mal richtig ernähren. Und die Polizei wundert sich. An diesem Tag gibt es plötzlich keine Schlägerei mehr am Stadttor. Und die Leute trinken plötzlich auch nicht mehr so viel. Die Kriminalität, die aus Armut geboren wurde, die nimmt plötzlich rapide ab. Und der örtliche Lehrer muss plötzlich zusätzliche Stühle in den Klassenraum stellen, weil mehr Kinder in die Schule kommen. Weil die plötzlich nicht mehr im Steinbruch arbeiten und da ackern müssen für ihre Familien. Und der Stadtrat, der beruft eine Sondersitzung ein mit den zusätzlichen Einnahmen, die sie auch von Zachäus als Stadt bekommen haben, wird es möglich sein, diese stinkende Kloake, die sich so durch die Stadt windet, endlich mal zu sanieren und auszuräumen. Am Ende des Tages ist das kleine Gasthaus übervoll, wo die Leute sich immer treffen. Und die Menschen wissen noch gar nicht, ob sie dem Frieden trauen sollen, wo sie da so drüber reden. Aber da war dieser Jesus da und er hat was ganz Verrücktes getan. Plötzlich stellt dieser Zachäus deren ganze Welt auf den Kopf. Die Welt wird plötzlich anders. Alles wird anders durch diesen einen Moment, wo dieser Jesus bei Zachäus eingekehrt ist. Zachäus, der ist nicht mit dabei in dem Gasthaus. So weit geht's dann doch nicht. Aber ich stelle mir vor, dass er im Schutz der Dämmerung zu dem Baum geht und das Datum der Jesusbegegnung vielleicht mit so einem Herz in diese Rinde dieses Baumes dann reinschnitzt und dann ganz beseelt hochguckt zu den Blättern und denkt, ach, wie schön, dass ich darauf geklettert bin. Das, liebe Gemeinde, das ist, glaube ich, die Pointe dieser Geschichte. In der alten Sprache der Religion könnten wir sagen, das Reich Gottes ist nach Jericho gekommen. Eine ganze Stadt steht plötzlich Kopf. Und das sehen wir bei Zachäus. Da ändert sich ein Leben und eine ganze Stadt ändert sich plötzlich. An seinen besten Tagen, da hat der christliche Glaube nämlich genau dieses beides im Sinn. Da ändert sich ein Herz und da ändern sich die ganzen Verhältnisse. Und manchmal sucht sich Jesus genau solche Schlüsselpersonen, denen er das Herz verändert und dann ändern die Verhältnisse. Kämpfen gegen Sklaverei und Korruption, die ringen um den Frieden, sie stellen Geld bereit für das, was am nötigsten ist. Und Geschichten wie von Zachäus, die finde ich, wecken auch eine Sehnsucht in mir selber, weil doch so vieles nochmal neu und nochmal so anders werden könnte. Ein Mensch verändert sich, vielleicht sogar einer, der an der Schaltstelle sitzt, einer Familie, eines Jobs, einer Umgebung, einer Nachbarschaft, eines Ortes oder wie auch immer. Und plötzlich geraten ganz viele Dinge auf einmal in Bewegung. Und wir müssen nicht gleich irgendwie den Himmel auf Erden schaffen, aber wir spüren, hey, da geht was, da ist noch was möglich. Unser Leben kann reicher werden, reicher auch als Besitz von schönem Geld. Und wir selbst können andere werden und wir können mithelfen, dass sich die Verhältnisse auch ändern. Und das alles aus purer Freude und aus purem Glück. Alles wegen diesem Jesus. Weil beschenkt von diesem Jesus, da dürfte uns eigentlich nichts mehr halten. Wenn du so beschenkt bist, müsstest du eigentlich loslaufen und rausstürmen in diese Welt und Dinge in Gang bringen. Und auch kleine Leute unter 1,70 können Dinge tatsächlich bewegen. Das sieht man an diesem Zachäus. Und ich habe mich gefragt, ob du an einer Stelle dem Zachäus vielleicht etwas ähnelst. Nur an einer, weil du bist natürlich viel sympathischer als dieser Zachäus, wirklich. Zachäus sitzt also da, so ein bisschen in Halbdistanz zu diesem Jesus in dem Baum. Er ist nicht dagegen, sonst wäre er ja nicht gekommen, aber er hält Abstand, fast so ein bisschen scheu. Er will sich auch nicht ganz besonders vereinnahmen lassen. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht ist da auch ein Sehnen in dir. Was, wenn Jesus mehr ist, wenn er genau der ist, nach dem du dich eigentlich sehnst? Und deswegen sitzt du vielleicht auch hier, vielleicht noch auf Abstand, aber doch neugierig. Und du hörst von diesem Jesus. Vielleicht bist du auch sogenannter Kerngemeindler, schon lange mit Jesus unterwegs und eigentlich auch gläubig. Und im Grunde genommen bist du aus dieser Halbdistanz schon hervorgetreten. Du bist schon näher rangekommen an diesen Jesus. Aber da gibt es diese Momente und Situationen in deinem Leben, wo du doch auf Jesus zu Halbdistanz bleibst. Wo du dich eben noch nicht komplett vereinnahmen lassen möchtest. Weil das halt andere Menschen auch so machen. Oder weil dich das ja sonst unbeliebt machen würde. Oder weil sich das halt ja auch so gut anfühlt. Oder du von deiner Sicherheit oder überhaupt von deinem Leben ja auch nichts weggeben willst. Und du bleibst irgendwie versteckt unter den Maulbeerblättern deines Lebens sitzen. Was sind eigentlich deine Blätter, die du immer wieder vor Augen hast, wo du Jesus nicht richtig siehst? Oder auch andersherum, wo du insgeheim eigentlich auch hoffst, dass Jesus dich nicht sieht bei dem, was du tust oder denkst oder innerlich bei dir los ist. Was sind diese Blätter bei dir? Stell dir vor, Jesus kommt bei dir vorbei und er schaut so zu dir herüber und er kennt merkwürdigerweise deinen Namen, sogar deinen Zweit- und Drittnamen, der in deinem Perso steht, den aber kein anderer um dich herum kennt. Und er ruft dich und er sagt, hey, ist gerade für mich ist nichts dringender, als jetzt zu dir zu kommen und irgendwie mit dir Zeit zu verbringen. Und würdest du mich aufnehmen, zuerst mal als Gast? Wird dir das gefallen, so Gott aufzunehmen? Du müsstest ja nicht mal von deinem Baum runterklettern. Vielleicht sagst du, ja, ich bleibe erstmal noch ein bisschen auf Abstand. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das alles richtig und gut finden soll. Okay, völlig in Ordnung. Aber ich will dir sagen, am Ende des Tages geht es genau darum. Es ist nicht um ein bisschen Moral, nicht um ein bisschen Kirche. Es geht genau darum. Jesus kommt bei dir vorbei und er schaut dich an. Ohne Urteil, ohne Verachtung. Und er kennt dich genau und er kennt dich beim Namen. Und er sagt diese Worte. Heute muss ich bei dir einkehren. Heute muss ich bei dir einkehren. Und dann bringt er das mit, was wir uns so lange ersehnt haben, was wir vielleicht bisher nicht gefunden haben. Heimat oder echte Herkunft oder Trost, Zukunft und Stärke. Er bringt Klarheit mit, Würde und Freude und Vergebung. Vielleicht bringt er in dein Leben auch loslassen können oder zur Ruhe kommen. Er bringt eben Lebensveränderungen mit in dein Leben, wenn du ihn aufnimmst. Und immer derjenige, der Jesus aufnimmt, der bekommt neue Ideen, was er mit seinem Leben jetzt anfangen soll. Da muss man gar nicht viel nachhelfen. Das kommt nicht aus einem schlechten Gewissen heraus, sondern es kommt aus einem frohen Herzen. Welche Idee hast du eigentlich, was du mit deinem Leben nochmal anfangen könntest? Gibt es das eigentlich überhaupt noch? Dieses Bewusstsein, dass du einen Unterschied in dieser Welt machen sollst und darfst, dass Gott dich genau dazu auch befähigt hat? Nimm doch Jesus auf in dein Leben, ganz neu und ganz frisch und dann bekomm diese neuen Ideen, was du eigentlich mit deinem Leben nochmal anfangen sollst. Jesus kommt durch unsere Stadt. Er ruft Menschen von den Bäumen und die Stadt ist am Tag danach nicht mehr dieselbe. Das Reich Gottes nähert sich, Hennstedt-Ulzburg. Noch nicht der Himmel, das überlassen wir wahrscheinlich Gott auch. Aber ein Vorgeschmack auf eine Welt, die wieder so wird, wie Gott sie haben wollte. Und der kleine Mann aus Jericho, der lebte am Ende seines Lebens ein großes Leben. Und ich will dir erzählen, dass auch du dieses Zachäus-Gen in dir trägst. Wir wissen, dass wir im Grunde genommen unser Leben auch verplempern können, dass wir auch gleichgültig an der Not anderer Menschen vorbeigehen können, fern von Gott leben dürfen, unsere Seele immer weiter zumüllen können mit allem möglichen Kram. Wir haben das so in uns, das ist das Zachäus-Gen. Aber der Tag, als Jesus an uns vorbeikam, der änderte alles. Wir, ausgerechnet wir, die wir auch keinen Deut besser sind eigentlich als Zachäus in unserem Herzen, bei uns will Jesus einkehren. Er sagt das, bei dir muss ich heute einkehren. Wir tragen das Zachäus-Gen in uns und wir ahnen aber, mit Jesus wird es anders werden. In uns und um uns herum. Und ich will mehr davon. Mehr dieses, ich muss bei dir einziehen. Mehr einziehen von Jesus in meinem Leben. Und vielleicht, nur vielleicht, willst du das ja auch. Amen.